Das ist schwer, weil wir im Konflikt oft irgendwie die kleinen und großen Waffen rausholen. Aber wenn ich es schaffe, dass wir in der Auseinandersetzung in eine Meinungsverschiedenheit gehen, ohne dass ich deine Meinung kaputt machen muss oder weglaufen muss, weil ich das nicht aushalte, dann kann ein Streit richtig gesund und richtig schön sein.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts der Babywelt. Eltern sein ist kein Kinderspiel und manchmal eben doch. Mein Name ist Frieda Levin, ich bin eure Hostin und ich freue mich, dass ihr heute wieder am Start seid. Ich freue mich aber vor allem, dass du heute am Start bist, liebe Sharon, denn du bist meine heutige Gästin in der Episode. Ich stelle dich nochmal ganz kurz vor, herzlich willkommen, Dr. Sharon Brehm. Du bist Paartherapeutin, du bist Spiegel-Bestseller-Autorin und du bist eine unfassbar coole Rakete. Das weiß ich nämlich ganz genau, weil wir zwei haben schon einmal eine Episode für diesen Podcast aufgenommen. Damals im Januar war das und da ging es um Sex nach der Geburt. Heute sprechen wir aber über ein ganz anderes Thema. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Liebe Frieda, ich freue mich so, dass ich wieder da sein darf. Das wird so eine schöne, tolle Aufnahme und das Thema, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich mag Konflikte.
Ja, das hattest du im Vorgespräch gesagt, ganz genau, und damit teaserst du es auch schon an. Du magst Konflikte und ich so, oh mein Gott, das wird eine spannende Episode, denn heute geht es genau darum, es geht um Konflikte, es geht um, ja, das Thema, das viele Paare nach der Geburt ihres ersten Kindes überrascht und auch oft verunsichert, nämlich das Streiten. In der ersten Zeit als Familie, in dem Konstrukt Familie. Was passiert, wenn sich mit dem Baby plötzlich neue Rollen und Erwartungen und Bedürfnisse etablieren und auch das eigene Selbstverständnis so ein bisschen verändern? Und warum entstehen gerade nach der Geburt eines Kindes so viele Konflikte über Erziehung, über Alltag oder Verantwortlichkeiten? Naja, und wie gelingt es letztlich trotz vor allem des Schlafmangels nicht zu einem Dämon zu werden? Und neuen Herausforderungen miteinander eben irgendwie im Gespräch zu bleiben, anstatt sich voneinander zu entfernen. Und darüber sprechen wir heute mit dir, Dr. Sharon Brehm. Und vielleicht stellst du dich noch einmal ganz kurz persönlich vor.
Also, was kann ich noch ergänzen? Ich darf ab März habe ich ein Studio für Emotionsregulation in München. Und was einfach ein ganz wichtiger Punkt für mich ist, ich liebe die Liebe und ich finde, dass Liebe auch eine Fähigkeit ist. Und ganz wenige von uns haben wirklich in der Schule gelernt oder überhaupt gelernt, was es denn zum guten Streiten braucht. Oder wie auch eine Beziehung langfristig liebevoll, lebendig, glücklich sein kann. Und auch, was wir mit Emotionen machen.
Spannend. Und wenn du sagst, du glaubst, dass Liebe eine Fähigkeit ist, sprich, dass Liebe eine Fähigkeit ist, die man erlernen kann, die man ertrainieren kann? Aha, na da kommen wir später nochmal ganz sicher drauf. Bevor wir in die Thematik reinsteigen, wollen wir dich auch nochmal kurz von der persönlichen Seite kennenlernen und wir haben 5 schnelle Fragen an dich, Sharon. Hast du Bock?
Bist du heiß? Ich freue mich auch schon.
Okay, dann legen wir los. Sharon, Morgenmensch oder Nachteule?
Ganz klar Morgenmensch. Du?
Oh, ich auch. 100%. Ich bin heute um 5 Uhr aufgestanden. Ich liebe die Ruhe am Morgen, wo mich keiner nervt.
Ich kann das total gut nachvollziehen. Da ist es noch so ruhig, da passiert nichts. Und man hat noch den ganzen Tag vor sich.
Ja, genau. Es ist irgendwie so eine vielversprechende, verheißungsvolle Zeit der Morgen. Finde ich immer ganz prima. Wenn man da Ordnung geschaffen hat, dann wird der Tag was. Speaking of Ordnung. Ordnung oder kreatives Chaos? Was bist du?
Kreatives Chaos.
Wirklich? Guck mal.
Ja, also ich glaube, andere finden mich sehr strukturiert. Aber ich habe das Gefühl, dass ich chaotisch bin.
Aha, naja, ist gut. Selbstwahrnehmung, Fremdvernehmung sind ja auch meistens 2 unterschiedliche Paar
genau,
Schuhe.
Genau.
Popcorn, ganz wichtig. Süß oder salzig?
Beides.
Aha, ja, das finde ich gut. Du bist eine Kompromissbereitschaft im Maus, das finde ich gut.
Ja, ja, man muss sich ja auch nicht immer entscheiden.
Nee,
manchmal schon, aber manchmal eben auch nicht.
Ich bin zum Beispiel gar nichts davon. Ich bin Nacho-Chips-Maus, das bin ich.
Ach, du bist Nacho-Chips.
Safe.
Und welche Salsa? Käse-Salsa oder eher diese feurige?
Nee, lieber diese Käse. Aber ich finde diese fiese Käsesoße, die es im Kino gibt, die finde ich wirklich so verboten lecker. Ist mein Guilty Pleasure, stehe ich mega drauf. Was darf bei dir, liebe Sharon, auch mal unperfekt bleiben, ohne dass es dich stresst?
Weißt du was? an meinem Perfektionismus arbeite ich, deswegen darf alles unperfekt bleiben. Ich glaube, wir Menschen sind erstmal perfekt. Und die Idee, dass wir irgendeine Sache irgendwann perfekt hinbekommen, das dürfen wir loslassen.
Cool, sehr weise. Und letzte Frage, magst du Routinen?
Sogar sehr. Hast du Routinen, so eine Morgenroutine, ja, eine Abendroutine?
Ja, ja, Morgenroutine, eigentlich auch Abendroutine. Ich meine, mit einem Kind kommt eine Routine abends sowieso, früher oder später. Aber Morgenroutine ist eben sowieso früh aufstehen, Glas Wasser und dann in Ruhe einen Kaffee trinken und so ein bisschen meine To-Do-Liste würde ich es nicht nennen, aber so die Struktur des Tages durchgehen. Und dann kann ich mit einem klaren Kopf, wenn ich verpenne, was passiert, dann ist der Tag nicht gut meistens. Also wenn ich diese Routine morgens habe, dann wird der Tag meist gut irgendwie. So.
Ich höre auch von vielen und mir geht es ähnlich, wenn ich morgens diese halbe Stunde, 20 Minuten, 10 Minuten für mich hatte, dann habe ich an diesem Tag überhaupt irgendwas für mich gemacht.
Genau. Es ist genau das ist und das ist auch etwas, was ich in der Partnerschaft, seit wir ein Kind bekommen haben und damit kommen wir jetzt auch schon zu unserem Thema, was ich gemerkt habe, was extrem wichtig für mich ist, dass ich diese Zeit für mich habe, weil ich dann halt auch schon in einer größeren Grundentspannung am Morgen bin, weniger gestresst reingehe und somit auch weniger Konflikte letztlich in den ersten Stunden des Tages entstehen. Weil ich habe die Erfahrung selbst gemacht und viele Paare erzählen mir das auch im befreundeten Umfeld, dass man sich recht viel plötzlich streitet, viel mehr vielleicht sogar als zuvor, nach der Geburt eines Kindes. Und das ist etwas, was ja ich am eigenen Körper auch erlebt habe. Und meine Frage an dich, meine erste wäre, ist das aus deiner Sicht eher die Regel oder ist es eher eine Ausnahme?
Also ich glaube, wir können ja immer wieder mit unserem Partner, unserer Partnerin in den Konflikt gehen, in die Auseinandersetzung. Und gerade die Zeit nach der Geburt des ersten Kindes bedeutet ja so viel Veränderung. Mhm. Ich verändere mich, du veränderst mich und da ist einfach noch ein neues Wesen mit im System. Mhm. Da kann es auch schon mal zu einem Konflikt kommen. Das heißt, sollte man sich streiten oder vermehrt streiten, ist das noch kein Grund zu sagen, oh Gott, ich bin mit der falschen Person zusammen. Mhm. Das habe ich hier nur gemacht.
Und ich meine, ich ahne schon so ein bisschen, warum das so ist. Wie gesagt, ich habe ja die Erfahrungen selber gemacht und ich erzähle dir nachher auch noch so ein bisschen, wie ich vielleicht den Umgang gefunden habe. Bis hierhin. Ist ja immer eine Reise. Aber was sind so deine Takes? Warum verändert sich der Streit nach der Geburt? So, warum ist er auch vielleicht auf eine andere Art verletzend und welche Streitpunkte tauchen besonders häufig auf?
Das eine ist, dass ich natürlich die Vorstellung von mir als Mutter, von mir als Vater, von dir als Vater, von Familie, die sind plötzlich ganz präsent.
Ja.
Davor, ohne Kind, muss ich mir natürlich keine Gedanken darüber machen, wer möchte ich denn als Mutter sein oder als Vater. Und dann, wenn dann aber ein kleines Kind da ist, ein kleines Wesen, dann geht es darum, das zu leben. Und manchmal, das kommt nämlich noch dazu, neben den vielen Ideen, die man so hat als Mutter, schlägt da halt auch die Realität ein. Das heißt, und das kennen viele Mütter, die sich sagen, ach, wenn ich ein Kind habe, dann sitzt es nie vom Fernseher, das wird immer gesund gegessen und wir haben immer nur was auch immer. Mhm. Und dann hast du so ein kleines Wesen und denkst dir, ja genau.
Genau. Ja, nee, genau. Das heißt, dann doch öfter mal vom Fernseher oder so.
Genau, und das ist überhaupt, und dann ist man vielleicht selbst mit sich, ja, von sich enttäuscht oder unzufrieden oder von einer anderen Person, weil man selbst gibt sich ja schon zu 90% Mühe und der andere macht dann vielleicht gar nicht so mit, wie man sich selber das so vorgestellt hat. Das kommt quasi noch dazu, neben den Rollenvorstellungen, dass auch dann so ein Clash zwischen Realität und dieser Vorstellung entsteht.
Ja.
Zweiter Punkt. Wir haben andere Ressourcen, das heißt, wir schlafen weniger und die wenigsten Leute sind unausgeschlafen, ein Sonnenschein. Und wenn neben dem, ich habe wenig geschlafen, vielleicht auch, ach, keine Ahnung, wann ich das letzte Mal was gegessen habe, kommt. Und dann auch noch, ah, okay, zum Sport kann ich eigentlich auch nicht gehen, weil ich noch im Wochenbett liege.
Ja.
Oder mein Körper hat sich noch verändert und dann fehlen da plötzlich Ressourcen. Und dann streiten Paare auch gerne mal über diese Ressourcen.
Das ist auch etwas, was ich vor allem in den ersten Jahren festgestellt habe. Es ging häufig auch so ein bisschen um das Überbieten. Wer hat weniger geschlafen? Wer hat mehr gemacht? Wer hat irgendwie zuletzt die Windel gewechselt und so weiter und so fort? Ne? Also, dass man plötzlich in so eine komische Konkurrenzdynamik, obwohl wir eigentlich ein Team sind, die am gleichen Strang ziehen, nichtsdestotrotz geht, finde ich, bei diesem Thema wenig Ressourcen geht es auch häufig um so dieses Zurückerarbeiten von Ressourcen im Sinne, also man verargumentiert so, welche Ressourcen jetzt angegriffen sind und wie viele Ressourcen man jetzt wiederum dringlichst braucht und mehr braucht als der Partner oder die Partnerin. Und das zum Beispiel ist etwas, was mein Mann und ich mittlerweile ganz vehement abgelegt haben, also ganz aktiv, so dass wir gar nicht eben immer in dieses ständige Vergleichen gehen, wer jetzt gerade mehr macht, weil so funktionieren Teams generell nicht. Ne? Also, dass man aufwiegelt, das hat irgendwie was Toxisches und das haben wir zum Beispiel in den letzten Jahren ganz gut ablegen können, weswegen der Streit auch weniger geworden ist.
Wie habt ihr es geschafft? Weil das ja total die Ressource ist.
Ich glaube, es war ein aktives darauf einlassen, also so wie so eine Art Handshake, dass wir das nicht mehr machen. Und wenn wir in die Falle tappen, dass wir uns aktiv ermahnen, es nicht mehr zu tun. Selbst wenn ich es denke manchmal, spreche ich es nicht mehr aus, weil ich mir auch selber nicht in dieser Rolle gefalle, die dann so herauspickt, ne, was der Mann weniger gemacht hat oder so. Das ist etwas, was einfach also was sehr unfair ist und was auch häufig damit einhergeht, dass man nicht anerkennt, was der Partner oder die Partnerin macht. Weil vieles läuft ja auch manchmal im Hintergrund und dann sehe ich das gar nicht. Weißt du, was ich meine?
Oh ja, voll was du, also was du sagst, ist ja, wir haben eine ganz bewusste Entscheidung gefällt, was so schön und so wichtig ist. Mhm. Und auch manchmal, wir nehmen uns zurück, ich nehme mich zurück. Auch wenn ich es gerade meine, weiß ich, dass es einfach nicht hilft.
Ja. Genau, es ist nicht hilfreich für die Situation. Es ist auch nicht hilfreich, um beispielsweise meine Bedürfnisse zu kommunizieren oder auch ans, in Anführungszeichen, Ziel zu gelangen, dass nämlich der Partner vielleicht dann doch irgendetwas übernimmt oder macht oder so. Weißt du, was ich meine? Und deswegen, also das war etwas, was wir ganz lange betrieben haben. Ich glaube, sehr unbewusst. Und daraus ist meistens Streit entstanden. Und ich habe auch festgestellt, und da habe ich mir nämlich auch gar nicht gut drin gefallen, wir haben sowas so, na, ich habe jetzt zuletzt mal die, jetzt bist du mal dran. So, das haben wir auch vor anderen FreundInnen ausgetragen. Und das gefällt mir gar nicht so. Das habe ich auch gemerkt, dass das Unbehagen bei anderen Menschen so ein bisschen ausgelöst hat, weil man möchte da ja gar nicht irgendwie Teil von diesem offen dargelegten Konflikt sein. Und ich glaube, das hat mir auch total geholfen, so ein bisschen zu spiegeln, wie andere Leute das gerade wahrnehmen, weil meistens ist es irgendwie immer ein bisschen kleinlich, weißt du, wenn man so anfängt, sich zu vergleichen.
Total, und man piekst so ein bisschen.
Ja, man ist, genau, ist so gemein.
Und plötzlich geht es auch gar nicht mehr um das, um was es wirklich geht, nämlich dieses eigene tiefste Bedürfnis. Und egal, wie viel der andere geschlafen hat, selbst wenn der 5 Stunden mehr geschlafen hat oder 5 Stunden weniger geschlafen hat, es kann sein, dass du trotzdem müde bist, obwohl du mehr geschlafen hast.
Ja, genau.
Oder es kann sein, dass du heute trotzdem Unterstützung brauchst, obwohl die andere Person heute besonders aktiv war. Ja,
genau so ist es. Und das eine andere Sache, die mein Mann und ich auch irgendwann gemacht haben, zumindest in der Zeit, als wir eben noch ein neugeborenes beziehungsweise sehr viel unruhigeren Schlaf hatten. Mittlerweile ist meine Tochter 4, da ist jetzt einfach ein bisschen was anderes. Auch da, sie wacht morgens auf und irgendwie, wir schlafen jetzt nicht irgendwie die Nächte alle komplett durch, aber es ist einfach was anderes als noch damals als Baby. Und wir haben gesagt, was in der Nacht passiert, das bleibt in der Nacht. Was wir uns an den Kopf werfen in der Nacht, weil man wird ja manchmal nachts, wenn man keinen Schlaf hat, wirklich zu einem Dämon und sagt echt gemeine Sachen. Und es bleibt einfach, am nächsten Morgen muss es verpufft sein. Wir verzeihen uns das, was in der Nacht gesagt wird und was in der Nacht passiert, das bleibt in der Nacht. Das hat gar keine, trifft gar keine Aussage über die Beziehung selber.
Also was ich höre, ist da ganz viel Entscheidung. Und ganz viel Emotionsregulation. So, da kommt eine Emotion hoch, da ist eine Wut. Oder auch ein, so fast vielleicht so wie so ein Groll oder eine Eifersucht oder was auch immer da an Emotionen mitkommt. Ja. Und ich habe für mich Strategien und Wege gefunden, um damit umzugehen. Und das ist, glaube ich, etwas, wenn man das vor dem ersten Kind noch nicht gemacht hat, dann wird man in dieser ersten Zeit wirklich auch dahin geschubst, zu lernen, was brauche ich denn, um gut mit meinen eigenen Emotionen umzugehen? Wie kann ich denn da gut mit mir selbst in Verbindung sein? Kann es sein, dass ich, anstatt in der Wut zu sein, lieber in die Dankbarkeit gehe? Mm. Denn tatsächlich ist Dankbarkeit wie so ein Gegenmittel gegen Groll. Mm. Oder mache ich da Sport? Oder erlaube ich mir, das laut durch, so Mütter kennen das, ne, mit die Kerze auspusten. Na, so, was mache ich denn da, damit es mir gut geht mit den Emotionen?
Ich glaube, Entscheidung treffen, das ist das, was, ne, was einem so ein bisschen die Kontrolle auch zurückgeben kann innerhalb einer partnerschaftlichen Beziehung. Aber glaubst du, dass man so etwas, also sich so etwas im Vorhinein schon überlegen kann? Weil ich glaube, die Konflikte kommen halt en naturell und man muss dann halt im anfangen, sich anzupassen. Weißt du? Ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Mann Benny und ich schon im Vorhinein solche Absprachen hätten treffen können, ohne die Erfahrung ein Kind zu haben.
Ich glaube, es ist so beides. Es ist zum einen tatsächlich mal zu überlegen, was könnten wir machen, was kann man davon schon jetzt üben. Ich meine, Emotionsregulation kann ich auch ohne Kind üben.
Ja, gut.
Konflikte kann ich auch ohne Kind üben. Dafür muss ich mich noch nicht in diese Situation reinbegeben haben. Auch im Loslassen von Groll oder dem Lernen, wie kann ich meine Bedürfnisse denn kommunizieren und die auch hören von einer anderen Person, ohne da in eine Konkurrenzsituation zu gehen. Das sind Sachen, die kann ich mir davor zumindest mal anschauen. Und dann braucht es ganz viel Mitgefühl, weil selbst egal, wie viel ich da geübt habe, das sind Ausnahmesituationen. Ja. Und dass da Menschen nicht immer so reagieren, wie sie es am liebsten würden, ist auch klar. Wenn ich aber anfange, mich dafür auch noch, keine Ahnung, zu rügen oder mich klein zu machen und sagen, Mensch, ich will doch anders reagieren, warum bin ich jetzt so eine, keine Ahnung, so eine Hexe, so ein Drachen? Dann hilft es halt auch niemandem.
Was passiert denn, wenn Paare versuchen, einfach so weiterzumachen, in Anführungszeichen, wie zuvor und auch versuchen, an alten Mustern und dem alten Flow innerhalb der Beziehung irgendwie festzuhalten? Was glaubst du, was da passiert?
Also ich glaube, das eine, was helfen kann, ist, sich bewusst zu machen, dass das Sachen sind, die auf alle Fälle schön sind und wünschenswert. Diese Bedürfnisse oder diese Wünsche, die damit verbunden sind, das macht ja niemanden zu einem schlechten Menschen. Und gleichzeitig, und das ist manchmal nicht so leicht, sind wir gerade in einer Phase, in der es Veränderung gibt. Das heißt nicht, dass es nicht immer, also dass es nicht irgendwann wieder kommen kann. Aber wenn ich mich quasi gegen die Veränderung so sträube, dann wird es oft härter. Also ich merke bei Paaren, die ich begleite, für diejenigen, die sich darauf einlassen und sagen, ich habe mich als auf das Kind, ja, ich habe mich für dieses Leben mit Kind entschieden. Und ich nehme das an, mit allen Höhen und Tiefen. Und ich lehne mich rein. Für die ist das auch viel, viel leichter als für diejenigen, die dann den Vergleich gehen mit dem alten Leben. Aber ich weiß auch, dass es nicht so leicht ist, das dann zu akzeptieren. Das ist immer leicht, ne, es ist so leicht gesagt von außen. Akzeptier es einfach, dass es gerade nicht so ist. Und du denkst dir, nee, ist halt nicht so. War halt schön davon.
Ja, genau. Auch das für mir persönlich zwischenzeitlich sehr schwer. Also die, ich bin sowieso ein recht freiheitsliebender Mensch, auch innerhalb einer Beziehung ohne Kind. Und dann die Erwartungen und Vorstellungen, die mein Mann auch an mich hatte, nun nicht nur als Partnerin, sondern auch neuerdings als Mutter. Das war ein krasser Angleichungsprozess, den wir da irgendwie durchlaufen mussten. Auch so ein bisschen zu verstehen, welche neuen Denkmuster sich bei ihm etabliert haben. Und ich glaube, Erwartungen an den Gegenüber, an den Partner oder die Partnerin, das ist sowieso immer das Ding, was ganz dringend besprochen werden muss. Weil ich glaube, beim Mental Load zum Beispiel, da sind wir Frauen generell immer ein bisschen in der Überbelastung. Das sehe ich auch in unserem Alltag. Ich habe es gerne ordentlich in dem Haushalt. Ich stelle sowieso recht hohe Leistungsansprüche an mich. Ich denke auch an super viel. Mein Gehirn rattert quasi immer und es passiert schon durchaus, dass ich dann wütend werde, wenn ich meinen Mann um Hilfe bitten muss, anstatt dass er sofort quasi sieht, was ich brauche. Ne? Also das ist so ein typisches Denkmuster, dass ich denke, also entschuldige mal, muss ich hier mit der Abrissbirne kommen, damit du checkst, was, wie krass ich gerade rödel. Und du sitzt hier an deinem Handy, während ich hin und her stapfe. Und manchmal mache ich das auch sogar so ein bisschen, so dass ich so richtig laut meine Hacken ins Parkett haue, damit er jetzt ahnt, dass ich hier gerade zu tun habe und er mir nicht nur helfen, weil ich finde, das Wort helfen ist sowieso scheiße, eigentlich ist es genauso sein Job, ne, dass er jetzt irgendwie auch etwas macht. Andererseits ist es halt auch etwas, was mein Anspruch an meinen Lebensraum ist, dass es ordentlich ist und so weiter. Ich kann halt nicht fünfe gerade sein lassen. Das ist etwas, was einfach generell in meiner Persönlichkeit so strukturiert ist. Und mein Mann kann halt sehr gut sich Pausen nehmen. Das muss ich auch einfach neidlos anerkennen. Das finde ich total bewundernswert an ihm. Ne? Also das heißt, meine Anwartung an mich selber kann ich nicht unbedingt 1:1 an meinen Mann stellen. Es ist ja eben auch die Kompromissbereitschaft, die da halt relativ wichtig ist. Das heißt, ich versuche dann auch, mich so ein bisschen runter zu regulieren, um irgendwie zu sagen, na gut, okay, wenn ich jetzt möchte, dass es hier ordentlich ist, dann ist es auch mal ein bisschen mein Problem. Ja, es ist so ein Changieren zwischen einerseits, wir müssen natürlich beide gleiche Menge an Aufgaben irgendwie machen, aber es ist auch nicht so, dass mein eigener Anspruch unbedingt für ihn gelten darf. So.
Das Thema Haushalt ist auch ein bisschen, ist auch gemein. Weil, also ich sag so, es ist, weil ich habe das bei ganz vielen Paaren, ich bin da mal reingegangen und habe ein bisschen nachrecherchiert. Ja. Es gibt, also Frauen werden einfach anders bemessen daran, wie sauber ihr Wohnort ist.
Mhm.
Da gibt es auch ein Experiment, das nennt sich, glaube ich, die Clean Room Experiment. Und man hat dann gesehen, okay, da ist ein unaufgeräumter Raum. Und was denke ich mir über die Frau, wenn das ihr Raum ist? Was denke ich über den Mann? Und Frauen erleben einfach viel mehr negative Vorurteile, Bewertungen, wenn die in einem nicht so sauberen, ordentlichen Zuhause sind. Und dieses Wissen, merke ich, zumindest bei meinen Paaren, hilft, dass viele Männer zumindest das Argument loslassen, naja, du bist halt einfach ordentlich. Mhm. Und es ist ein Prozess, vor allem so dieses Thema Mental Load, weil ich merke, wenn dann eine Person zu Hause bleibt, dann weiß die schnell mehr, was so an Kindersachen so nötig ist, als die andere Person. Also nehmen wir an, du weißt dann, keine Ahnung, was ist die ersten Wochen zu Hause. Natürlich weißt du, wo die Windeln sind, du weißt, wo das Fläschchen ist, du weißt, wo dies und wo jenes. Und du weißt auch, keine Ahnung, welche Impfung ansteht, wer der Kinderarzt, wie die Freunde sind. Das alles hast du eh schon im Kopf, alles Mental Load. Und die andere Person hat dieses Wissen einfach noch nicht. Und dann fliegt die nach, was ja erstmal normal ist. Aber auch dieses Nachfragen bedeutet für dich ja Arbeit, weil du in deinem Kopf nachschauen musst, wo ist denn diese Information?
Oh Gott, ja.
Und dann gibst du der anderen Person, oder das ist so anstrengend, du der anderen Person diese Info, dann hat die aber das nicht so wirklich verinnerlicht und fragt dich das nächste Mal das wieder. Und irgendwann kommst du zu dem Punkt, ob ich es jetzt selber mache oder ob ich es dir sage, ist ja fast das Gleiche.
Ja, genau.
Und dadurch bleibt aber der Mental Load ganz oft bei der Person, die eben anfangs zu Hause ist.
Ja, genau. Total wichtig. Also das ist auch, ich habe manchmal das Gefühl, das ist bei meinem Mann wie so eine Werkseinstellung, dass der erst einmal fragt, bevor er überhaupt guckt. Er hat sowieso ein relativ eingeengtes Blickfeld meines Erachtens. Also die Ketchupflasche steht direkt vor ihm und da sieht sie nicht. Aber das ist etwas, worüber wir uns auch richtig, richtig häufig früher mehr gezankt haben als heute, weil wir auch da, wenn ich emotional gerade aufgerieben bin, dann gilt das alles nicht, was ich jetzt sage, aber wenn ich morgens meine Routine gehabt habe und irgendwie ein guter Tag ist und ich vielleicht gerade nicht PMS habe und ich satt bin und einen Kaffee getrunken habe, also wenn all diese Voraussetzungen erfüllt sind, dann kann ich mittlerweile ganz gut damit umgehen, dass er halt gerne erst einmal fragt. Ich glaube, das ist etwas, was er sehr unüberlegt meistens tut, weil er selber gerade irgendwie in super vielen Gedanken ist und zu schnell die Frage raushaut, bevor er jetzt so wirklich geguckt hat. Aber es ist etwas da, meine Güte, kann ich auch irgendwie mitleben. Wie gesagt, unter der Voraussetzung, dass ich satt ausgeschlafen und einen Kaffee getrunken habe.
Was einer Klientin von mir geholfen hat, ist das echt auszuhalten, dass die, also zu sagen, schau selber nochmal.
Ja.
Und das, also das hilft tatsächlich.
Ja.
Weil das ist ein wenig, also das kennt man auch als Frau. Wenn ich mit jemandem durch die Stadt laufe und die Person kennt den Weg und dann muss ich nicht schauen, wo ich nach links und nach rechts, du könntest mich danach eigentlich in der Stadt einfach aussetzen. Und ich hätte
100%! Ich weiß genau, was du meinst. So.
Oder? Ja. So, wenn jemand anderes die Führung übernimmt und das, dieses schöne Gefühl, ich lasse hier einfach los, das darf jetzt eine andere Person. Und ich frage einfach, wann müssen wir jetzt hier links oder müssen wir hier rechts? Und die Person hat die Idee. Das ist ein schönes Gefühl. Oh, ja. Und wir meinen es dann gar nicht böse. So, keine Ahnung, wo wir da links oder rechts oder wie viele Ampeln wir drüber gelaufen sind.
Genau.
Aber genau das ist das Gefühl oder das, was bei der anderen Person passiert, wenn die immer nur dich fragt und du antwortest.
Ah, das heißt, bei ihm setze ich dann halt auch so ein warmes, wohliges Gefühl ab, wie wenn ich hinterher trotte, wenn jemand den Weg kennt. Das ist ein super geiles Beispiel, weil man muss ja dann gar nicht sich selber anstrengen. Und das ist quasi, ja, ist ja nur menschlich, ne? Dass man sich dann sagt, oh, ja, dann lasse ich mich fallen. Okay, also ich mache das nämlich manchmal auch. Ich glaube, ich mache es allerdings immer noch so ein bisschen patronizing, wenn ich meinem Mann als Antwort gebe, wenn er sagt, wo ist das und das, wenn ich dann sage, du, mein Schatz, ich glaube, du schaffst das, da selber nachzugucken. Vielleicht ist das ein bisschen, vielleicht sage ich das nächste Mal einfach mal ein bisschen weniger wertend, dass er selber gucken soll. Ich meine, ich besitze trotzdem relativ gebannt daneben und frage mich, na, findet er es? Aber vielleicht nimmt es mir auf eine lange Sicht dann so ein bisschen diesen Mental Load. Na.
Also man muss dann zwar in Ordnung damit sein, wenn Sachen anders gemacht werden als man selbst,
ja,
aber ich erlebe bei so vielen die Erleichterung.
Oh, ja.
Ich musste nicht die Entscheidung fällen, welches Kleid jetzt oder welcher Schuh oder welche Jacke.
Auch ein super, super wichtiger Punkt. Und ich glaube, darin liegt eben auch die Chance des Konfliktes. Dazu kommen wir gleich nochmal. Und es ist auch ein super wichtiger Punkt, in die Akzeptanz zu gehen, dass Dinge anders gemacht werden, als ich sie selber machen würde. Sau schwer zu akzeptieren, meines Erachtens, weil, excuse me, aber ich mache die Sachen halt auch großartig und einfach perfekt. Wir kommen gleich noch zu dem Teil, wo eben auch Chancen liegen im Thema Streit, im Thema Konflikt. Aber vorher widmen wir uns der Frage der Episode. Wir erstellen immer pro Episode eine kleine Umfrage bei Spotify, wo ihr als HörerInnen abstimmen könnt. Das sind ganz einfache Ja-Nein-Fragen und wir freuen uns immer total, wenn ihr daran teilnehmt, weil es auch ein bisschen ein Indikator dafür ist, wie so Dinge wahrgenommen werden, je nach Thema eben der Episode. Und heute ist die große Frage, hat sich dein Streitverhalten nach der Geburt deines Kindes mit deinem Partner oder deiner Partnerin verändert? Und bei mir ist ein ganz klares Jupp und ich bin gespannt, wie ihr so abstimmen wird. Und Streit ist ja per se ein Wort, wovor man sich auch manchmal so ein bisschen scheut. Konflikt ist ja auch negativ behaftet, aber ein Streit innerhalb der Beziehung bedeutet ja nicht unbedingt, dass es sich gleich um eine Beziehungskrise handelt. Ne? Findest du, dass Streiten per se etwas Negatives ist oder liegen da deines Erachtens eben auch Chancen?
Ich glaube, was viele von uns gelernt haben, ist, dass Konflikte bedeuten, dass ich was von mir verliere.
Mhm.
Aha. Na, also entweder ich drücke mich durch, also wenn ich quasi mich durchsetze, das fühlt sich für die meisten Leute seltsam an, vor allem wenn sie sagen, ich möchte eigentlich eine Beziehung auf Augenhöhe.
Ja.
So, ich habe dann vielleicht meinen Willen, meinen Wunsch bekommen, aber es fühlt sich nicht an, als wäre das gut gewesen. Oder ich habe mich so angepasst, klein gemacht, dann weiß ich zwar, ich mache das für die Harmonie, aber ich bin mir selber nicht treu geblieben. Und dieses Gefühl führt bei vielen dazu, dass sie eigentlich keine Lust haben auf Konflikte. Und jetzt komme ich und sage, ich finde Konflikte eigentlich toll. Oder vielleicht müsste ich eher sagen, Auseinandersetzungen. Mhm. Weil das, was ich quasi in meinem Alltag mache als Paartherapeutin, aber auch bei mir zu Hause, da geht es ganz viel um den Konsens. Und Konsens braucht Arbeit. Das braucht, ich öffne mich, ich sage dir wirklich, wie es mir geht. Ich mache mich verletzlich. Und es braucht ein, ich bin aber auch offen für deine Perspektive und dafür, dass wir was ganz Neues kreieren. Das braucht ein bisschen mehr Zeit, mehr Raum, mehr Offenheit, mehr Verletzlichkeit. Aber ich finde, das ist so eine Art von Kreativität, die wunderschöne neue Lösung so mitbringen kann.
Das finde ich ganz cool, was du gerade gesagt hast, dass ein Konflikt nicht bedeutet, dass man sein eigenes, in Anführungszeichen, Recht oder sein eigenes Bedürfnis durchsetzt, sondern es ist ein Konflikt, der Nährboden für ein Angleichen, aufeinander zugehen. Ne? Das ist total cool. Woran erkennt man denn deiner Meinung nach einen gesunden Streit?
Also einen gesunden Streit erkennt man zum Beispiel daran, dass sich beide gehört fühlen. So, ich hatte das Gefühl, dass du mich verstanden hast und ich habe auch das Gefühl, dass ich mehr von dir verstanden habe. Ich habe jetzt eine Information, die wusste ich vielleicht nochmal, aber jetzt habe ich sie vielleicht nochmal in einer anderen Form gesehen oder es hat sich vertieft oder die war wirklich, wirklich neu. Das heißt, das ist so ein Punkt. Das zweite ist, das klingt jetzt so einfach, aber die Abwesenheit von Verletzungen.
Ja, das ist schwer.
Das ist schwer, weil wir im Konflikt oft irgendwie die kleinen und großen Waffen rausholen. Aber wenn ich es schaffe, dass wir in der Auseinandersetzung in eine Meinungsverschiedenheit gehen, ohne dass ich deine Meinung kaputt machen muss oder weglaufen muss, weil ich das nicht aushalte, dann kann ein Streit richtig gesund und richtig schön sein.
Das ist nämlich genau das Ding. Also ich habe das Gefühl, dass beispielsweise ein Streit bei uns in der Beziehung passiert und da passieren auch Verletzungen und dann muss kurz Zeit vergehen und dann eigentlich erst kommen wir zu dem Konflikt und bei dem oder zu der Auseinandersetzung, wie du es vorhin auch tituliert hast, also dass man da erst eigentlich anfängt, die eigenen Bedürfnisse zu formulieren. Und vorher steht halt häufig der Streit, der Krach, das und damit einhergehend häufig irgendwie eine Verletzung, eine Gemeinheit, die ausgesprochen wird, ein Vorwurf, der viel zu emotional rübergetragen wurde. Was kann man da als Paar auch konkret tun?
Also in meinem Kopf, was wirklich hilft, ist, wir sind ein Team und wir gewinnen nur, wenn wir gemeinsam gewinnen. Also wir hatten vorhin ja dieses Beispiel mit Mental Load.
Ja.
Und was dann viele Paare machen, und das macht niemand absichtlich, um die andere Person zu verletzen, aber es passiert, man ist dann vielleicht wütend, weil man keine Energie hat, dann fühlt man sich vielleicht auch irgendwie abhängig von einer anderen Person, so wenn ich die Sachen alleine machen könnte, dann würde ich die alleine machen, aber ich brauche dich da. Oder ich habe das Gefühl, eigentlich siehst du mich gar nicht. Und aus diesem Mix an Emotionen kann es sein, dass ich zynisch werde, dass ich beleidigend werde, dass ich in so eine überstiegene Unabhängigkeit gehen. Ja. Für dich brauche ich überhaupt nicht. Und ich schließe dich dann so ein bisschen raus. Oder dass ich dem anderen keine Wertschätzung mehr gebe, weil das, was die andere Person macht, eh nicht so toll ist, wie das, was ich gemacht habe. Und so, Klammer auf, ich glaube, wir alle haben das eine oder das andere schon mal gemacht. Das ist auch überhaupt nicht
100%,
schlimm.
100%, ja.
Weil da komme ich gleich zum letzten Punkt, den es braucht. Aber was ich im Idealfall machen kann beim Thema Mental Load ist, zu schauen, was ist denn eine neue Strategie? Wo finde ich denn dieses Gefühl, was die andere Person hat, auch in mir? Ich kenne das Gefühl von, ich gebe mal alles ab, ich bin in der Stadt und er wird navigiert für mich. Ich kenne dieses Gefühl. Was bräuchte ich in dieser Situation? Wenn jemand anderes sich zurücknimmt und sagt, schau mal selbst, wie wir weitergehen und das auf eine liebevolle Art und Weise, dann würde ich das machen.
Ja.
So, das wäre überhaupt gar kein Thema. Aber wenn jemand dann schon so sagt, die sage ich aber nicht, wo es lang geht, oder mir vielleicht die Antwort sagt, aber in einem Ton, der so ein bisschen bissig ist, dann würde ich mich auch irgendwie verletzt fühlen. Und das hilft oft, nochmal rauszugehen. Und das dritte oder das letzte für einen gesunden Streit ist auch, dass man Sachen reparieren kann und dafür Verantwortung übernimmt. Also, wenn ich merke, ich habe aus Schlafmangel oder weil meine Morgenroutine, die war heute einfach nur 2 Minuten maximal. Und deswegen habe ich mich im Ton vergriffen. Dann ist es total in Ordnung, dafür Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, hey, mir ist das aufgefallen, ich habe das gemacht. Ich versuche es das nächste Mal anders. Ich garantiere für nichts, weil das trotzdem schwierig ist, aber ich versuche es. Ich versuche es zumindest.
Ich finde den Disclaimer aber gut. Ich garantiere erstmal für nichts, aber ich versuche es. Das finde ich gut.
Ich meine, so, wie muss ich was vormachen? Ich versuche, ich ziehe gerade mit der Praxis um. Und dann, ich glaube, ich bin neulich auch wieder in den falschen Raum gefahren. So, also bei der Hälfte habe ich es dann gemerkt. Und da geht es um ein Muster, was noch nicht so alt ist. So, was mache ich mit einem Muster, was schon 20, 30, 40 Jahre lang in meinem Leben existiert?
Also ich bin nicht streitfreudig, das bin ich tatsächlich nicht. Aber ich habe nicht große Ängste vor einem Streit, weil ich schon verstanden habe, auch in der Beziehung zu meinem Mann, dass wir uns ganz fantastisch verzeihen können, auch Gemeinheiten verzeihen können. Und eigentlich nach auch großen Krach, den wir schon mal hatten, wo dann auch so mal ein paar Tage irgendwie wirklich der Hausweg schief hing oder er auch mal mehrere Stunden sich komplett aus der Situation rausgenommen hat und so. Mhm. Da hatten wir meistens eine neue Ebene erreicht innerhalb unserer Beziehung, auch wenn es gedauert hat und auch wenn es weh tat. Also Angst vor Streit, glaube ich, vielleicht auch für die HörerInnen da draußen, braucht man gar nicht unbedingt haben, weil die, wenn die Beziehung, und das hoffe ich natürlich bei den meisten, ein gewisses Fundament hat, dann kann man eben ganz viel wirklich wieder reparieren, wieder kitten, und zwar auch so, dass es gar nicht nachgärt.
Vielleicht auch ein Punkt, dass ein Thema dann auch mal geklärt ist. Wenn dann so ein Thema immer wieder hochkommt, dann wird es irgendwann anstrengend im Rucksack. Mhm. Aber wenn ich dann sage, okay, wir haben es jetzt geklärt und dann ist es in Anführungsstrichen wirklich gut. Heißt nicht, dass man nicht noch nachjustieren darf, so, ah, mir ist noch aufgefallen das. Mhm. Aber man darf auch mal so einen Haken hinter gewisse Themen setzen.
Wir kommen so langsam zum Ende unserer Episode dieses Mal. Ich bin mir ganz sicher schon, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir miteinander gesprochen haben. Für all diejenigen, die vielleicht gerade so strugglen oder immer wieder eben Streitigkeiten in der Ehe, in der Partnerinnenschaft haben, die natürlich und solche Streitigkeiten zehren und die kräfteraubend sind. Hast du vielleicht drei ganz konkrete Tipps für die HörerInnen da draußen, jetzt auch basierend auf unserem vorangegangenen Gespräch, was man so als, ja, vielleicht Takeaway mit nach Hause nehmen kann oder vielleicht sogar als Hausaufgabe?
Weißt du was? Du hast die Frage mir ja vorher schon geschickt und ich war so, ich kann mich nicht entscheiden.
Du musst nicht nur drei sein. Sachen. Wenn du auch eine Top 5 hast, her damit. Give it, du hast.
Okay, ich gebe einfach mal mit, was ich so an Gedanken habe.
Cool.
Was das Erste ist, wir sind nicht nur mit einer anderen Person, die Werte hat, verheiratet oder zusammen, sondern wir sind auch mit einem anderen Nervensystem zusammen. Mhm. Heißt, eine Person, die ist mal regulierter, entspannter, die ist auch mal nicht so entspannt. Und das mit reinzunehmen, das zu sehen, ah, okay, heute ist ein Tag, da hat jemand eher schon Anspannung. Oder heute ist ein Tag, da ist jemand entspannt. Und wie gehe ich denn damit um, wenn es der Person nicht so gut geht? Na, also, und das bedeutet nicht, dass ich die andere Person rette und das bedeutet nicht, dass ich auf Eierschein laufe. Aber zu merken, da ist einfach ein lebendiges Lebewesen. Und die Person braucht Schlaf und die braucht ein Mindestmaß an Bewegung und die braucht auch mal Nähe und Zuneigung und die braucht einen Raum für all die Emotionen, kann total hilfreich sein.
Das ist wirklich großartig, weil man kennt ja selber von sich, wenn das vegetative Nervensystem so massiv überspannt ist, wie man dann halt drauf ist. Nicht vergessen, dass es der Partner oder Partnerin vielleicht genau selber hat. So. Ja,
voll. Und dass wir uns auch gegenseitig, also berühren. Also gerade wenn man sich nah ist, mein Nervensystem spürt ja dein Nervensystem. Mhm. Es kann also sein, dass ich das ganz schwer aushalten kann, wenn die andere Person gestresst oder wütend ist. Und dann bin ich vielleicht auch, ohne dass was passiert ist, auch ein bisschen gestresster, wütender, was auch immer. Und wenn man das aber weiß, kann man, also ich finde, dann kann man ein bisschen drüber lachen oder ein bisschen drüber schmunzeln.
Stimmt.
Und das als Zeichen sehen, wir sind einfach so verbunden. Mist.
Scheiße.
So mein System reagiert einfach auf deins. Keine Ahnung, wie das passieren kann.
Wie krass nervig ist das eigentlich?
Oh Mann. So blöd, dass ich dich so liebe und dass du mich so liebst und dass wir uns so sehr lieben. Oder ja. Dass wir daraus ein Kind haben.
Ja, so ein Fluch und ein Singen.
Genau. Das Zweite ist, auch tatsächlich diese liebevolle Komponente mit nicht zu vergessen. Der Grund, warum man wahrscheinlich gerade streitet, ist, dass man im tiefsten Inneren diese andere Person braucht, schätzt, liebt. Und ich hole ein bisschen aus, aber stell dir vor, du bist gerade von deinem Partner, deiner Partnerin enttäuscht, weil sie dich nicht gesehen hat. Wärst du mit ihm zusammen und er hätte dich nie gesehen, der wäre von Anfang an ganz ignorant gewesen, dann wäre das jetzt blöd, aber du wärst auch so ein bisschen, ja, ich wusste ja, auf was ich mich einlasse. Aber wenn das mal anders war und jetzt hat die Person keinen Raum für dich, dann tut das ganz anders weh.
Ja.
Oder wenn du dir denkst, ach eigentlich, ich brauche eigentlich niemanden, aber ich brauche nur diesen einen Menschen und der sieht mich gerade nicht. Also fühle ich mich so wahnsinnig alleine, aber der war doch mal da. Ich wusste, ich konnte mich auf den mal verlassen. Und diese Perspektive, so das Schöne an einer anderen Person zu sehen, das bringt wieder Wertschätzung rein.
Ah ja, das ist.
Und so ein bisschen milder.
Also, das heißt, die Enttäuschung entsteht halt auch dadurch, weil die Person so bedeutsam für einen ist, letztlich.
Ja. 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 Und weil man die auch braucht.
Aber das ist eine schöne Sichtweise, weil es eben so den Shift setzt auf, wie wertvoll der Partner oder die Partnerin für einen ist.
Und das ist für uns selbst schön, aber auch für die andere Person. Weil sonst sagen wir vielleicht einfach nur, Mann, muss ich mich schon wieder ums Wickeln kümmern. Aber es klingt halt ganz anders im Sinne, wenn ich sage, hey, weißt du, ich brauche dich da einfach. So keinem anderen würde ich unser Kind anvertrauen. Du weißt, ich selbst mit meiner eigenen Mutter bin. Aber deswegen brauche ich dich umso mehr, weil ich nicht 24/7 das machen kann.
Und weil ich dich brauche, dich ausgerechnet, dich. Keine Ahnung.
Voll schön, ja. Was wir oft unterschätzen, aber was wichtig ist, es geht gar nicht so sehr um die Worte, also die sind nicht unwichtig, aber es geht noch viel mehr um die Art und Weise, wie ich was sage. Und gerade wenn Menschen eh schon so gestresst sind, weil sie nicht geschlafen haben, nicht gegessen haben, überfordert sind von der Gesamtsituation, in sich drin vielleicht auch noch alte Traumata aus ihrer eigenen Kindheit durchleben, weil sie merken, wow, ich konnte mein Kind lieben, meine eigene Mutter, mein eigener Vater hat mir aber nicht die gleiche Zuneigung gegeben. Wie gehe ich damit um? In so einem Augenblick reagieren wir eher auf nonverbale Kommunikation. Wir reagieren eher auf eine Stimme oder einen Gesichtsausdruck, eine Mimik, als auf Worte, die jetzt gut und rational und logisch erklärt haben, warum dieses Bedürfnis jetzt wichtig wäre, zu erfüllen.
Ja.
Resoniert auch. Ich merke auch da kommen so Gedanken.
Ja, bei mir total. Also ich finde, ich hoffe, dass das bei den HörerInnen da draußen auch so ein bisschen zündet, weil man bei mir rattert es auch schon so ein bisschen. Es ist halt auch manchmal eine Frage des Framings, also wie man den Konflikt, die Auseinandersetzung gerade eigentlich framed. Und man kann ganz viel auf positivere Perspektive legen und dann vielleicht auch eben, worüber wir vorhin sprachen, eben auch die Chance darin erkennen, ne, dass man gemeinsam daran wächst und gemeinsam mehr als Team noch zusammen wächst. Mega schön. Und also es war eine ganz andere Episode heute als unsere Sexy Spicy Episode vom Januar. Aber es hat mir wieder so mega viel Spaß gemacht, Sharon. Vielen Dank, dass du heute deine Gedanken und deine Weisheiten mit uns in dieser Folge geteilt hast. Das war richtig toll.
Ich kann es nur zurückgeben. Es war richtig, richtig schön, mit dir mein Wissen teilen zu dürfen und auch von dir deine Erfahrung und auch dein, da ist ja auch ganz viel Wissen. Man merkt, du hast dich auch damit auseinandergesetzt. Mit den Konflikten und auch ganz viel geübt, gelernt, wenn du sagst, okay, dann nehmen wir uns zurück, da ist eine Entscheidung.
Ja.
Ich finde das richtig schön.
Ja, danke schön. Das
ist richtig, richtig
schön. Ja, danke schön. Das hätte wahrscheinlich unsere Beziehung würde wahrscheinlich an einem ganz anderen Punkt sich befinden, hätten wir kein Kind bekommen. Und für uns war das letztlich auch ein Riesengeschenk, um in der Partnerschaft noch einmal zu wachsen, in unserer Ehe noch einmal zu wachsen. Also unsere Tochter hat uns auf vielen Ebenen ganz viel gegeben. So muss man
wie
sagen.
Schön.
Genau. Und denkt ihr immer bitte alle da draußen dran, was in der Nacht passiert, das bleibt in der Nacht. Egal, was ihr euch an den Kopf werft. Am nächsten Morgen muss es vergessen sein. Es ist ganz, ganz wichtig. Es war für mich ein totaler Breakthrough-Moment, als wir das irgendwie so beschlossen haben. Und auch manchmal passiert es heute noch, dass wir uns Gemeinheiten irgendwie sagen, wenn wir übernächtigt sind. Und es zählt einfach nicht. Es ist nie so gemeint, wie es in der Nacht formuliert wird.
Ja, man darf es nicht so persönlich, es ist nicht so leicht, das ist leichter gesagt als getan.
Das stimmt.
Aber oft, so oft in der Nacht haben wir halt auch nicht mehr so viel Selbstdisziplin.
Genau.
Ich kenne das, weil ich gegen 11 Uhr abends manchmal, so den ganzen Tag war ich ganz streng, aber dann gegen abends um 11, ich weiß gar nicht wieso, aber auf dem Weg von der Couch ins Bett, da kommt man auch immer am Süßigkeitenregal vorbei.
Das ist auch ein schöner Vergleich. Das stimmt. Ich bin auch sehr diszipliniert über den Tag, aber abends werde ich manchmal wie so Jabba the Hutt aus Star Wars, weil da liege ich dann nur noch mit Doppelkinn und irgendwie so einer Tüte Hitchies oder Chips im Bett.
Genau dieser Mechanismus, der sagt, jetzt kann ich mich nicht mehr zusammenhalten, führt auch dazu, dass wir dann in der Nacht vielleicht auch Sachen sagen, die wir sonst nie machen würden.
So nämlich, ganz genau. Das ist doch ein wirklich schönes Schlusswort, auch ein schönes Bild, was wir da gerade noch gezeichnet haben.
So auf die letzten 10 Sekunden. Das Bild werde ich nicht mehr los, das Bild werde ich nicht mehr vergessen.
Ich schicke dir gerne mal ein Selfie von mir, wenn ich in so einer Situation bin. Falls ihr da draußen noch Gedanken oder Fragen oder auch Feedback zu der Folge habt, dann lasst es uns gerne wissen. Schreibt mir gerne auf Instagram unter frieda.levin oder eben der Rossmann Babywelt unter @rossmann_babywelt oder ihr schreibt uns ganz klassisch eine Mail, auch immer herzlich willkommen, an babywelt-podcast@rossmann.de. Und ganz wichtig, wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns irre, wenn ihr eine positive Bewertung da lasst, einfach ein paar Sterne da lasst oder auf den Follow-Button klickt. Das ist wirklich großartig, weil dann würdet ihr keine Folge mehr verpassen. Es hat mir heute wieder super viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich bin Frieda, eure Hostin, und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und bis dahin sende ich euch alles Liebe.
Alles Liebe. Macht's gut, schön, dass ihr dabei wart.